Vater, wir preisen dich. Wir loben deinen Namen. Wir ehren dich, denn du bist Herr. Danke, dass wir dich ehren dürfen. Danke, dass heute dein Tag ist, Herr. Und wir haben uns hier versammelt, um dich zu erheben und dich zu loben und zu preisen. Du bist unser Herr, du bist unser Heiland, du bist das Licht. Und wir wollen uns ausrichten auf dich. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen unser Leben führen zu deiner Ehre. Und wir wollen dich preisen. Wir wollen ein Leben führen, das dich erfreut. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort ausschließt durch deinen Geist. Und danke, dass du jetzt in unserer Mitte bist, denn du hast es verheißen. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bist du da. Und danke, dass du da bist. Danke, dass du mit deiner Ruhe, mit deinem Frieden jeden Einzelnen berührst. Und danke, dass wir die Gedanken, die uns stören, gefangen nehmen, unter deinen Gehorsam stellen, dass wir hören, was du zu sagen hast. Wir preisen dich. Und wir ehren deinen Namen. Wir danken dir, dass du einen guten Plan hast für uns, für jeden Einzelnen. Und danke, dass du uns vorangehst als der Herr aller Herren, als der Friedefürst, als der Sieger. Und danke, dass wir als deine Kinder dir nachfolgen, treu und gehorsam, wie du treu und gehorsam bist. Und so segne diese Zeit jetzt, die Gemeinschaft mit dir und untereinander. Wir preisen dich in Jesu Namen.
Amen. Also falls ihr euch wundert, warum wir Ältesten jetzt so uns ein bisschen verteilt haben, liegt das nicht daran, dass wir letztes Wochenende irgendwelche Probleme miteinander hatten, sondern ganz im Gegenteil. Was wir damit zum Ausdruck bringen wollen, ist, dass wir wirklich ein Körper sind. Also keiner von uns irgendeine Sonderstellung gegenüber irgendeinem hier in diesem Raum hat, wenn es darum geht, welches Leben wir als Gläubige leben sollen. Und deswegen haben wir auch bewusst gesagt, wir machen einen Kreis. Ein Kreis hat keinen Anfang, kein Ende. Sprich, es gibt auch niemanden, der irgendwo hervorgehoben ist, der irgendwie eine Sonderrolle und deswegen auf dem Podium steht. Und wir wollten damit auch zum Ausdruck bringen, dass wir uns als nicht was Besonderes in diesem Kreis verstehen, sondern dass wir euch auf der einen Seite natürlich so zudienen wollen, wie der Herr es uns auf die Herzen legt, aber das gilt für jeden von uns, denn der Herr hat jeden von uns aufgefordert zu dienen, einander zu dienen, sich einander unterzuordnen und damit gegenseitig aufzuerbauen. Und damit haben wir keine spezifischere Rolle als jeder andere Gläubige auch. Und das wollten wir zumindest schon mal äußerlich so ein bisschen zum Ausdruck bringen. Aber das ist nur, um euch zu erklären, warum wir jetzt diese Anordnung für heute gewählt haben. Und ich gebe jetzt erstmal das Wort an Dietmar und dann schauen wir mal, wir werden uns also alle mal so austauschen.
Ja, wir wollen eigentlich euch berichten, was wir in den 3 Tagen alles erlebt haben. Wir waren ja von Freitag bis Sonntag zusammen in Krökelbach im Odenwald, gar nicht weit von hier. Und wir haben den Herrn gesucht, was er für uns, für die Gemeinde hat, wo unser Weg hingeht. Und ich muss sagen, das war eine sehr friedliche, sehr angenehme Atmosphäre. Wir haben das ja nicht das erste Mal gemacht, sondern schon des Öfteren, aber es war Ruhe und Frieden, es war eine gesegnete Zeit, es war keine Anspannung, kein Stress. Man hat es gespürt und der Herr hat uns Dinge gezeigt und die wollen wir mit euch teilen, einfach rüberbringen. Wir waren ja im Mai letzten Jahres schon zusammen und da hat er uns den Vers gezeigt aus Jesaja 43, 18 und 19. Und den wollen wir mal gemeinsam anschauen. Mhm. Jesaja 43, 18 und 19. Da heißt es, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es hervor. Solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Da sagt Gott, dass er etwas Neues schaffen will. Und wir haben dieses Neue nicht erkannt. Und wir haben uns gefragt, haben wir etwas übersehen? Haben wir etwas überhört? Aber der Herr hat trotzdem gewirkt. Und wir haben das gespürt. Gott hat geredet. Gott hat in dieser Stille, wo wir gesucht haben, gearbeitet. Und er hat Dinge verändert. Und der Durchbruch ist bekommen. Vielleicht anders, wie der eine oder andere es erwartet hat, aber er ist gekommen. Und spannend, auch in dieser Zeit, am Sonntag, hat jemand den Eindruck durch den Geist gehabt, dass etwas Neues geschaffen wird und hat den Eindruck von Noah bekommen. Da waren 8 Menschen, die etwas Neues gemacht haben. Und wir sind aus diesem Neuen entstanden. Und wir waren auch 8 Menschen an diesem Ort im Odenwald. Gott schafft neue Dinge. Und durch was schafft er neue Dinge? Wenn wir wirklich leidenschaftliche Nachfolger Jesu Christi sind. Nachfolger sind oder Nachfolger werden. Dass wir ein Verständnis haben, dass es Jüngerschaft ist, dass es ein Lebensweg ist, dass es nicht irgendwo eine Sache ist, die mal aufhört, sondern dass es unser Bedürfnis ist, Jünger zu sein, Nachfolger zu sein für den ganzen Weg. Und er hat einen guten Weg, wir haben das gesehen. Er ist gegenwärtig. Er ist nicht irgendwo im Nirvana, sondern er ist präsent und er ist hier. Und jeder ist ein Glied von seiner Gemeinde. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, dass er das Haupt ist und wir sind Glieder an seinem Leib. Und was tun Glieder an unserem Leib? Die hängen nicht nur rum, sondern die sind aktiv. Und jeder kann sich fragen, wie aktiv bin ich in diesem Leib, an diesem Leib? Habe ich einen Arm in der Schlinge oder bewege ich den? Der Handzeug hat schon angeschnitten. Alle Glieder sind gleich, keins ist besser oder schlechter, aber alle sind wichtig. Und der Leib Christi ist ein Zusammenführen vieler Glieder. Und dieser Leib Christi soll funktionieren, nicht zu unserer Ehre, sondern zu seiner Ehre. Und er soll funktionieren, indem wir uns freuen, indem wir nicht traurig sind, sondern indem wir uns bewusst ist, was der Herr uns geschenkt hat. Und diese Freude, die ist bei uns zum Teil recht verhalten. Und warum ist es so verhalten? Weil es uns so unendlich gut geht. Aber das ist nichts Selbstverständliches, sondern das ist wirklich Gunst, die wir empfangen dürfen. Ja, wir sollen uns freuen. Und die Freude soll aus unserem Herzen kommen, aus einem dankbaren Herzen. Und es soll keine Pflicht sein, sich zu freuen. Und diese Freude soll enden in Lobpreis für unseren Herrn. Und da schlagen wir mal den Römer 16, 25 bis 27 auf. Das war auch ein Vers, den wir an diesem Wochenende gehabt haben. Da heißt es, Vers 25, dem Gott, der die Macht hat, euch in eurem Glauben zu festigen durch das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, die mir anvertraut ist, dem Gott, der uns in dieser Botschaft seinen Plan mitgeteilt hat, ein seit undenklichen Zeiten verborgen gehaltenes Geheimnis, dem ewigen Gott, der dieses Geheimnis jetzt enthüllt hat. Und in diesem Auftrag ist anhand der prophetischen Worte der Schrift allen Völkern bekannt gemacht worden ist, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben, diesem Gott, der allein weise ist und den wir durch Jesus Christus preisen, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ja, Jesus soll der Mittelpunkt sein. Jesus soll die Ehre bekommen. Wir müssen unseren Heiligen Geist leiten lassen, um zu hören, zu empfangen, was er für uns hat, was sein Ziel ist und dass wir dieses Ziel erreichen. Herzlich willkommen euch. Schön, dass ihr da seid. Ja, wenn wir auf dem Weg sind, sollen wir uns leiten lassen vom Geist. Nicht, was wir denken, ist wichtig, sondern was der Herr für uns hat. Aber dazu ist notwendig, dass wir uns nach ihm ausstrecken. Dass er der Mittelpunkt ist. Den Platz einnimmt, der ihm gebührt. Und das ist auch manifestiert im Wort. Wir sollen in ihm bleiben, heißt da. Und da lesen wir mal Johannes 15, den Vers 4 und den Vers 7. Die Stelle ist bekannt vom Weinstock. Da heißt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und in 7 heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, und was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Also wir sollen in ihm bleiben. In ihm bleiben ist aktiv sein. In ihm bleiben, ist sich aufmachen. Ist unser Wille. Wir müssen uns nach ihm ausstrecken, um ihn kennenzulernen. Und wenn wir das tun, dann kann ich euch versichern, es wird sich etwas ändern. Der Herr zeigt sich uns. Er freut sich, wenn wir ihm die Ehre geben, wenn wir ihn suchen. Ja, wir sind gespannt, was der Herr uns zeigt und was der Herr bei uns tut. Bist du gespannt, was der Herr bei dir tut? Ich bin nicht gespannt, weil wir wissen, dass der Herr etwas tut. Wenn wir zu ihm kommen, wissen wir das. Warum wissen wir das? In seinem Wort steht es. Er hat es uns zugesagt. Wenn wir glauben, dass er der Herr ist und wenn wir ihm die Ehre geben, dann wissen wir, dass er da ist, dass er uns leitet. Aber wir müssen uns aufmachen. Wir müssen wollen, in ihm zu bleiben. Und spannend war auch, in unserem Zusammensein hat der Herr der Heidi ein Wort aus Josua gegeben. Und zwar den Josua 3, Vers 11 bis 17.
Ich würde die Verse ganz gerne mal eben vorlesen. Josua 3, 11 bis 17. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers der ganzen Erde zieht vor euch her, in den Jordan. Nun denn, nehmt euch 12 Männer aus den Stämmen Israels, je einen Mann für jeden Stamm. Und es wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfließende Wasser, abgeschnitten werden, und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, der Jordan aber führt in der ganzen Erntezeit Hochwasser, da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern bei der Stadt Adam, die bei Zaretan liegt. Und das Wasser, das zum Meer der Steppe, dem Salzmeer hinabfloss, verließ sich völlig. So zog das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes auf dem Trocknen mitten im Jordan. Und ganz Israel zog auf den Trocknen hinüber, bis die ganze Nation vollständig den Jordan überquert hatte. Kurz zusammengefasst, was mich sehr berührt hat und nach wie vor berührt, ist eine aktive Priesterschaft. Wir wissen alle, dass im Petrusbrief der Herr sagt, ihr seid alle Könige und Priester. Und ich glaube, die, die hier sitzen, kennen diesen Vers. Aber was heißt das wirklich? Und ich bin an diese Stelle erinnert worden, hat eine kleine Vorgeschichte, würde jetzt zu lang werden. Aber die Situation ist die, Josua hat die Anordnung bekommen, er hat sie weitergegeben. Es waren die Priester, die als erste praktisch in den hochwasserhabenden Fluss reingegangen sind. Es waren die Priester, die mit der Lade Gottes, die mit der Präsenz Gottes mitten im Fluss stehen und da stehen bleiben. Und dann, es sind nicht erst die Krieger oder die Lobpreiser, sondern es sind die Priester. Sprich, heute sind die königlichen Priester, die die Aufträge Gottes bekommen und die vorangehen und stehen bleiben, bis dass alle, die vorübergehen müssen oder alle, die zu einem bestimmten Ziel hingeführt werden dürfen, vorbeigezogen sind. Und als Letzte sind die Priester, die aus dem Jordan zurück, also rausgegangen sind, und dann ging das Wasser zurück. Also es ist eine aktive Priesterschaft. Nicht ein Aktivsein aus uns selbst heraus, sondern eine aktive Priesterschaft nach dem Herzen des Herrn. Und das hat der Herr nochmal ganz klar in unser Treffen reingesprochen.
Da möchte ich gleich mal einklinken, weil das dann so ein bisschen die Diskussion weitergetragen hat. Wenn jeder Einzelne von euch, von uns, königlicher Priester ist, und ihr könnt das im 1. Petrus 2, das ganze Kapitel praktisch auch nochmal selbst für euch verinnerlichen. Genau. Das
fängst du mal
den genau.
Vers, ist okay, ja.
Gerne.
Also der Vers, den, das jetzt, den auch die Heidi erwähnt hatte, ist direkt im 1. Petrus 2, 5. Klar, das ganze Kapitel dreht sich natürlich um das Thema. Aber hier ist es speziell nochmal mit dieser königlich oder heiligen Priesterschaft aufgeführt, wo es eben heißt, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie auf das Werk von Jesus Christus gründen. Ja, das ist der Vers. Okay. Mhm.
Danke, Armin, dass das dass einfach nochmal vor Augen ist. Das, was auch so wirklich an diesem Vers nochmal rausspringt und überhaupt an diesem ganzen Aspekt, ist eben, es spricht über jeden einzelnen Gläubigen. Also es sind nicht nur ein paar Hansel, die da vorne sitzen oder sonst was, sondern es sind wirklich jeder einzelne Gläubige aufgerufen. Wenn dem aber so ist, und wenn wir nochmal in das Bild reingehen, was Heidi da bekommen hatte aus dem Joshua, dann hatten die Priester ein Problem. Der Jordan führte Hochwasser. Und die Gefahr rein menschlich bestand, wenn ich da jetzt meinen Fuß reinstelle, werde ich erstmal nass. Ich werde möglicherweise weggespült werden, weil der Strom reißend war, weil Hochwasser. Aber da war auf der anderen Seite das Wort Gottes, der Auftrag, brechet auf. Und die Priester sind die Ersten. Und dieser Punkt, der ist uns wichtig geworden. Das heißt nämlich, Gott gibt uns das Signal zum Aufbruch, jeden Einzelnen von uns, in seiner Nachfolge wirklich aufzubrechen. Gleichzeitig lässt er uns aber auch erkennen, dass wir ihm vertrauen müssen, dass wir im Glauben aufbrechen müssen. Die Priester mussten im Glauben, dass Gott irgendwas bewirken wird, dass sie eben nicht von diesem Hochwasser weggeschwemmt werden, hineintreten in diesen Fluss. Wir haben ja gerade gehört, was passiert ist. In dem Moment, wo der Erste seinen Fuß, der erste Priester seinen Fuß in das Wasser gelegt hat, bildete sich dieser Damm. Und das Wasser verlief und sie gingen trockenen Fußes. Das heißt, der Aufbruch gilt zuallererst uns allen. Wenn Gott sagt, geht nach vorne, geht voran, steck deinen Fuß in das Wasser oder, wenn wir an das Beispiel denken, Petrus, geh aus dem Boot auf das Wasser, dann sind da zwei Dinge, die extrem deutlich hervortreten. Das eine ist, Gott wird uns nicht sagen, geht hindurch und ich sage euch, was ich alles machen werde, sondern er sagt einfach, geht los. Und das Zweite ist, was ganz deutlich auch bei Petrus hervortritt, ist, nur wenn ich Jesus Christus im Fokus habe und behalte, wird das, was er vorhat, auch passieren. In dem Moment, wo ich meinen Blick von ihm wegwende, kann es nass werden. Ja, Petrus hat das erfahren. Die Priester wussten, sie sind Mittler, im Alten Testament Mittler und müssen diese Rolle einnehmen, aber sie mussten darauf vertrauen, dass Gott irgendwas tut, dass sie da mit der Bundeslade nicht weggeschwemmt werden. Und deswegen stellt sich auch für uns als Gläubige immer wieder die Frage, fühlen wir uns befreit zum Dienst? Wir sind königliche Priester, der Priester dient. Oder ist das etwas, was uns erschreckt, wo wir Angst vor haben, wo wir nicht dran wollen, weil lass lieber andere vorangehen. Und damit verbunden ist eigentlich letztendlich die Frage, ist Jesus Christus wirklich die Wurzel, was wir gerade eben auch im Johannes-Evangelium gelesen haben, an dem ich wirklich so verwurzelt bin, dass mich nichts da rausziehen kann oder wo ich eingefropft bin. Und die andere Frage, die in die gleiche Richtung geht, ist, ist Jesus wirklich mein Haupt? Sprich, wenn er mein Haupt ist, als Gläubiger, dann ist ja wichtig, was das Haupt mir sagt, ja? Was das Haupt sagt, was ich tun soll. Weil mein kleiner Finger kann nicht agieren ohne mein Haupt. Ja, und meine Füße können auch nicht agieren, solange nicht mein Haupt mir sagt, das und das muss passieren, die Abläufe steuert und jedes einzelne Glied in diesen Abläufen genau seinen Teil einbringt, damit der Fuß nicht nur nach vorne geht, sondern sich richtig abrollt, das Knie sich zur Verfügung stellt und so weiter. Und das alles können wir aber nur rausfinden, wenn Jesus Christus Wurzel und Haupt ist. Und er sagt ja auch, wir haben das eben gerade auch gelesen, er ist das Haupt der Gemeinde. Und deswegen ist wirklich die Frage, sehe ich mich so? Seht ihr euch so, dass ihr königliche Priester seid, dass ihr unter dem Haupt Jesus Christus steht, dass wir wirklich verwurzelt sind in ihm und damit das Glaubensverständnis haben und die Erkenntnis haben, wir müssen uns von Jesus Christus uneingeschränkt leiten und führen lassen. Ja? Und gleichzeitig sind wir eben nicht als Einzelgänger hingestellt, weil ein Leib ist ja nicht ein loses, hier steht ein kleiner Finger, da liegt ein Fuß rum, da liegt eine Leber auf der Gegend rum, ja? Sondern ein Leib ist zusammengefügt und jeder Teil des Leibes hat eine Funktion. Das heißt, was wir auch begreifen dürfen ist, wenn wir errettet sind, in dem Moment, wo wir errettet werden, fügt uns Gott in seinen Leib hinein. Er fügt uns hinein in einen Leib, seinen Leib. Damit habe ich aber auch keine Chance mehr zu sagen, ach nee, will ich nicht. Ich will lieber alleine bleiben, weil dann bin ich nicht Teil seines Leibes. Aber wenn wir in der Apostelgeschichte und anderen Stellen schauen, dann stellen wir immer wieder fest, die Menschen wurden errettet, weil sie Jesus Christus von Herzen annahmen. Und dann heißt es, und der Herr fügte hinzu, nämlich in seine Gemeinde, in seinen Leib. Und das war ein weiterer Aspekt, der uns einfach nochmal deutlich gemacht hat. Es geht nicht um ein paar Älteste, die den anderen sagen, wo es längst geht, sondern es geht darum, dass wir als Gemeinschaft im Leib Christi, denn wir sind ja nur ein Teil wiederum des einen Leibes Christi, unseren Platz finden, einnehmen und das ausführen, was das Haupt Jesus Christus für uns hat. Und da hatte die Ratner ein tolles Bild, war schon interessanterweise sehr, also im April diesen Jahres gegeben wurde, also sogar noch vor unserem letzten Treffen, aber das einfach, ich denke, ein interessantes Erkenntnis gibt, wie Gott arbeiten möchte. Und es wäre vielleicht schön, wenn die Ratner das mal teilt. Also Ratner, ich weiß nicht, wirst du es in Englisch teilen? Ja, oder? Oder in Deutsch? Nee, ist okay. Ich wollte fragen. Wenn du Übersetzung brauchst, mache ich das gerne. Vielleicht schon mal den Schlüsselvers dazu, ist im 2. Könige 4, die Verse 3 bis 7. Also da könnt ihr jetzt schon mal hinblättern.
1, 2, 3.
Zweite Könige 4.
Könige 4. Das ist auch sehr bekannte Passage von der Bibel. 3.
Abvers 3, ja. Ja,
okay. 4, 3 bis 7, okay. Und er sprach: Geh hin und er bittet dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen, leere Gefäße. Und nimm nicht wenige. Und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle diese Gefäße. Und was voll ist, trage weg. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Die brachten ihr die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes. Und er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Also vorangehend von dieser Passage ist im Prinzip diese Witwe, und die eigentlich nicht mehr genügend was hat fürs nächste Mal oder so. Und der Elisa sagt ja dann eben, dass er diese Krüge da sammeln soll. Ja.
Der Herr hat mir schon im April ein Schlüsselwort gegeben, und das war Leergefäße. Und ich habe ihn gefragt, was das bedeutet, und dann der hat mir so diese Passage geleitet. Und ich habe gedacht, das ist so bekannt, und dann, das weiß ich. Und dann, was möchte ich so noch sagen dazu? Und er hat gesagt, dass, fangt an mit mir und mit uns, dass wir müssen ein Leergefäß sein vor dem Gott, dass er was erfüllen kann. Und dann, der hat auch so von dieser Passage fünf Punkte gegeben. Und das war nicht auf einmal bekommen, das war so Schritt für Schritt, der hat geleitet und dann auch alle zusammengefasst. Und der erste Punkt war das Leergefäße. Und ich habe auch ihn gefragt, was soll ich leer machen von mir? Was ist in mir, das nicht von Gott ist oder auf Fleisch geboren ist? Und der hat mir gezeigt, was ich leer machen muss. Und dann habe ich gesagt, Herr, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist aber von dir. Und er hat gesagt, nein, das ist nicht von mir. Das ist aus Fleisch geboren ist und das muss leer machen soll. Und dann ich habe auch gesagt, okay. Und dann, das ist auch, und er sagt, nur wenn das Gefäß leer ist, ich kann was erfüllen. Wenn das Gefäß nicht leer ist, dann kann ich auch nicht erfüllen. Und das war auch interessant, gestern bei uns beim Abendbrot, der Josiah hat schon was in seinem Teller und er hat gesagt, Papa, ich möchte noch. Und der Papa hat gleich gesagt, das muss das leer essen, dann kriegst du neues Brot. Und ich habe so gedacht, das ist auch mit unserem himmlischen Papa, ja. Wir sagen immer, Papa, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Aber Papa sagt, ich möchte auch ja, was Neues geben, aber das ist was Altes drin ist, das muss weg. Das muss leer machen. Nur wenn du das Teller, dein Gefäß leer ist, ich kann was Neues erfüllen. Und das war auch ein schönes Bild bei uns. Das war gestern, ja, beim Abendbrot. Und dann der Herr sagt, wenn das Gefäß schon leer ist, und das kommt der zweite Punkt, das ist hier auch in Vers 2. Punkt ist in 5, das ist die Türe schließen hinter dir.
Ja, Vers 4, ne? Da heißt es, gehe hinein und schließe die Tür hinter dir. Ja.
Ja, ich bitte meinen Mann, der hat eine schöne Erklärung bekommen, und ich bitte meinen Mann, das.
Ja, das ist eigentlich, das Türe schließen wird eigentlich auch erwähnt in Matthäus 6,6. Das ist eine Sache, die hatte ich eigentlich schon lange mal bekommen. Das hatte ich auch, glaube ich, schon mehrfach geteilt, mal aber nur hier, weil es jetzt wieder dazu passt, einfach nochmal. Da geht es um das Beten und wie man beten soll, wie Jesus das weitergibt hier. Und da steht, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Ja. Und ich meine, in dem Kontext ist es eigentlich, hat es also meiner Ansicht nach eine, mindestens, also wahrscheinlich noch mehrfach, aber mindestens eine zweifache Bedeutung in dem Sinne, dass, ja, auf der einen Seite ist einmal ein, ja, gutes, wenn man also allein sein kann, allein vor Gott reden kann und in dem Sinne einfach ein physisches Schließen von der Türe, dass man einfach einen Platz findet, wo man mit Gott Zeit verbringen kann, sagen wir mal, ungestört. Das ist vielleicht nicht immer in jedem Fall, in jeder Kultur möglich, aber ich denke, das ist die eine Seite dafür. Und auf der anderen Seite ist dieses Türschließen, denke ich, auch nochmal so eine innerliche Sache. Also das heißt, dass wir unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi unterstellen zum Beispiel, weil oft, also ich weiß nicht, wie euch da geht, aber bei mir habe ich das immer wieder mal, wenn ich dann ja, mir die Zeit nehme von Herrn und von Herrn dreht und da sag mal, das, die physische Seite gegeben ist, dass ich allein bin vor ihm, dann ist es oft so, dass alle möglichen Dinge auf einen einströmen. Ja, und dann erinnert man sich an das, ja, das muss ich noch machen, dann kommt der Gedanke, wie auch immer. Ja, also da versucht der Feind dann immer ziemlich abzulenken und die Aufmerksamkeit aber auf was anderes zu ziehen. Und von dem her ist, denke ich, der zweite Aspekt einfach auch, dass wir da im Innerlichen die Türe unseres Herzens schließen gegenüber anderen Dingen, die da ablenken, sagen wir mal. Ja. Also das einfach mal hierzu.
Danke, mein Mann. Und das ist nur in dieser Stelle, Gott macht ganz klar und deutlich, was wir leer machen sollen von uns, und was es nicht von Gott geboren ist oder was es nicht von Gott ist. Und wenn das klar macht, und das kommt der dritte Punkt auch in Vers 5, das ausgießen. Ja, ich lese nochmal auf Englisch. And she poured out what they brought, the vessels to her, and the vessels were full. Ja, und okay, das ist der dritte, und vierte ist ja, sorry, ja, fünf. Und auch Anfang 6.
Ja, da ist es, sie goss also ein, ja, nachdem sie also hinter sich die Tür geschlossen hat, und dann geschah es, als die Gefäße voll waren. Ja? Mhm. Also sie goss ein, bis die Gefäße voll waren. Ja. Das ist so der Übergang zwischen Vers 5 und 6.
Ja, 5 und 6, danke. Und kommt auch, vierter Punkt ist in 7, das sagt, und dann bezahl deine Schuld.
Mhm. Bezahlen, dass wir unsere Schulden bezahlen sollen.
Ja,
ne?
Unsere Schuld bezahlen. Ich hab der Gott gefragt, der Jesus hat alles auf sich genommen und der hat alles bezahlt für uns auf dem Kreuz. Und dann, das ist Alte Testament, und was sollen wir jetzt in dieser Präsent, was sollen wir jetzt bezahlen? Und das ist so interessant, der hat auch mich geführt in Römer 13, 8.
Also Römer 13, Vers 8. Ich habe mehr. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Das ist die Stelle.
Ja. Und das war so, bumm. Der Gott hat auch so klar gemacht hier, der hat gesagt, wenn du nicht deine Schwester und Bruder liebst, wie ich zu dir gesagt habe, dann bist du einfach schuldig. Dann bist du einfach schuldig. Und der sagt, sei niemand irgendwas schuldig, als nur zum Lieben. Und ich habe gedacht, Vater, wenn ich meine Schwester und Bruder nicht liebe, wie du gesagt hast, dann bin ich auch schuldig. Dann muss ich auch so einfach die Schuld bezahlen. Und für das brauchen wir auch den Heiligen Geist, was zu sagen, dass ich meine Schwester oder Bruder nicht liebe, wie ich lieben soll. Und das war auch so wieder wie eine Offenbarung von Gott, und das war so klar und so deutlich, und er zeigt auch uns, ja, wie sollen wir uns unsere Schwester und Bruder lieben soll. und das endet nicht ihr und das sagt in, weiter in Vers 7 und das ihr könnt von dieser wie heißt das, der letzte Vers von 7?
Ja. Und sie kamen und berichteten und so weiter. Geh hin, verkaufe das und bezahle deine Schuld, das haben wir.
Ja.
Du aber und deine Söhne, lebet von dem Übrigen.
Ja, und das ist nicht ein Tag, okay, ich sage Gott, okay, ich habe meine Schwester geliebt und das ist Punkt, nein. Das geht immer weiter, das ist continual process, weil Gott sagt, dass wir müssen, das ist so nicht ein Tag oder einmalige Dinge, aber das muss auch so kontinuierlich sein, dass ich liebe meine Schwester und Bruder. Immer wieder, wenn der Herr uns zeigt, dass hier du bist schuldig und hier du bist schuldig und hier. Ja? Und dann, der ist auch treu und gut, um es zu zeigen, was wir Mangel haben und dann, wo wir lieben sollen, genauso wie es geschrieben steht. Und das war der 5 Punkte, der Gott hat mir ein Schlüsselwort gegeben im April und dann, ich habe auch gebetet vor unserer ältesten Retreat. Ich habe auch gebetet, Gott zeig uns, was dran ist und was sollen wir jetzt machen. Und der hat auch so vor einer Woche schon wieder erinnert. Und ich habe gedacht, das ist nur für mich und dann der Gott zeigt und dann das ist nur für mein Studium. Das habe ich so selber studiert. Aber der hat auch gesagt, dass es auch für uns ist. Und dann, das hat auch so gut gepasst. So, das ist von.
Ja, also ich möchte da noch hinzufügen, einfach dieses Leermachen. Das ist, ich denke, das können verschiedene Dinge sein. Ja, es können erstens mal Dinge in einem sein, die den Dingen vom Herrn im Weg stehen. Das kann persönliche Sünde sein, aber das kann auf der anderen Seite auch können einfach auch Dinge sein, die wir sagen mal einfach von der Tradition her als gegeben ansehen, ja, und wo wir denken, ja, okay, so ist es eben. Zum Beispiel Dinge wie, dass es im Gottesdienst eine Predigt gibt oder was auch immer, dass es einen bestimmten Ablauf zum Gottesdienst gibt, ja. Das sind Dinge, die haben wir vielleicht so verinnerlicht, aber das heißt nicht unbedingt, dass die jetzt so vom Herrn sind, ja. Und ich denke, da ist wichtig, dass wir da Dinge einfach auf den Prüfstand stellen, ja, insgesamt, oder was glaube ich auch, ja, ist es wirklich, die Dinge, die ich glaube, ist es wirklich vom Wort, oder halte ich da noch an irgendwelchen Traditionen fest, die vielleicht mal vermittelt worden sind, ja, aber die jetzt nicht wirklich vom Herrn sind, ja, und wie das dann in dem Bild halt auch so schön ist, dass diese Dinge müssen erstmal raus, bevor der Herr was Neues ausgießen kann, und ja, und das ist wirklich, dass da jeder selber dann gefordert ist, von Herrn zu gehen und sich das zeigen zu lassen. Ja, Herr, also das gilt natürlich für uns Älteste, aber das gilt für jeden, ja, dass wir von Herrn kommen und sagen, okay, Herr, zeig mir die Dinge, die da noch, wo ich mich noch leer machen muss, ja, die noch im Weg stehen, dass du wirklich das Neue ausgießen kannst, ja, dass das zur Fülle ausgegossen werden kann. Ich denke, das ist da der entscheidende Punkt, ja.
Und das ist auch ein gutes Beispiel in Philipper 2.
Philipper 2 ist das?
Ja.
5 bis 8.
Ja. Wenn jemand hat, bitte, bitte lesen.
Ich habe es schon mal aufgeschlagen. Also Philipper 2, die Verse 5 bis 8. Da heißt es, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, in dem Gehorsam war von Tod zu, bis zum Tod, ja zum Tode, zum Kreuze. Und ich gehe jetzt mal auf eine andere Übersetzung, weil wir möchten ein ganz bestimmtes Wort rausgreifen. Augenblick, ich suche es nur gerade, in welcher es jetzt sich besonders schön darstellt. Also es geht darum, dass es letztendlich an dieser Stelle je nach Übersetzung heißt, er hat sich selbst ausgeleert.
Ja.
Und diese Verbindung nochmal herzustellen. Im Englischen kommt das deutlich hervor.
Ja, in Englisch kommt sehr klar, das sagt, but He emptied himself.
Ja, also er hat sich leer gemacht.
Leer gemacht, ja. Und dann, das ist auch so interessant, weil der Jesus und Gott eigentlich an gleiche Stelle waren. Das ist auch in Vers 6, das sagt in Englisch, who existing in the form of God, das heißt, dass sie waren schon am gleichen Stelle, didn't consider equality with God a thing to be grasped.
Also er war wie Gott, er war Gott, er ist Gott, ja. Jesus Christus. Und er war also insofern auf der gleichen Ebene wie Gott. Das war die Ausgangsposition.
Ja, und der nächste Vers sagt, dass der hat aus, leer gemacht und der hat, ich sage auf Englisch,
ja, ja.
But he emptied himself, taking the form of a bond servant, being made in the likeness of men.
Er hat sich im Englischen also wirklich, er hat sich leer gemacht. Das heißt, dieses sich erniedrigt oder welche immer Übersetzung ihr habt. Und er wurde selbst zu einem Knecht, also zu einem Sklaven. Das war die niedrigste Position, die ein Mensch einnehmen konnte, weil er war in einer absoluten Abhängigkeit zu seinem Herrn.
Ja, yeah, and what the Lord made me clear is that he placed the Father in the place of where the Father should be.
Und was Gott mir damit auch gezeigt hat, dass Jesus bereit war, indem er sich komplett entleert hat, also alle Gleichheit mit Gott aufgegeben hat, er sich in die Position gebracht hat, dass Gott Vater, der Vater für ihn sein konnte, der er sein sollte.
Ja, and he said, Father, you be the Father and I am the Son.
Und so hat er dann gesagt, Vater im Himmel, du bist Vater und ich bin der Sohn.
Ja, das ist so such a clear picture that he actually emptied himself even to the point that he became in the likeness of man.
Und es ist nochmal so ein klares Bild, wo deutlich wird, dass Jesus Christus sich in seiner Gesamtheit entleert hat, damit er der Menschensohn werden konnte.
So it is not only in the Old Testament the empty vessel is also in the New Testament that Jesus being the highest example that he set an example for us. That how he emptied himself.
Und so können wir sehen, dass es nicht nur im Alten Testament ist, sondern auch im Neuen Testament, wo Jesus Christus wirklich dieses Beispiel gesetzt hat, was es heißt, sich selbst komplett zu entleeren, damit Gott füllen kann.
Ja, yeah, and when you have any question, you can always ask the Holy Spirit is the best teacher to show you things and how to empty yourself.
Und wenn da Fragen zu sind, dann haben wir einen wunderbaren Lehrer, nämlich den Heiligen Geist in uns, der uns immer wieder zeigt und auch zeigen möchte, was es bedeutet, uns komplett leer zu machen. Ja. Vielleicht auch noch einen ergänzenden Gedanken, den Ratner geteilt hatte, war, wenn wir auf das Alte Testament das Öl schauen, das Öl ist symbolisch für Salbung und damit Heiliger Geist. Also auch da ist die Brücke zwischen Alten Testament klargeschlagen, weil Gott sagt, ich möchte euch mit Heiligen Geist füllen, so wie ich diese Gefäße im Natürlichen mit Öl gefüllt habe. Mhm. Also auch da sehen wir das gleiche Beispiel.
Danke.
Gerne. Nein, ihr könnt jederzeit Fragen stellen, aber bitte dann das Mikrofon nehmen. Ja, wunderbar. Also Peter sagt gerade, er hat das Gleiche vor etwa 3 Jahren. Bitte? Ja. Ja.
Auf Teen Street vor 3 Jahren, das letzte, wo ich teilgenommen habe, habe ich eine Frauenvision gehabt und die bestätigt das, was Rod mal gehört hat. Ich dachte, das ist für mich, deswegen habe ich es nicht sehr geteilt, tue es aber heute. Ich wurde mitten in der Nacht um 3:15, das weiß ich noch, weil es sehr so extremer Traum war, wach und habe geweint. Und ich sah eine Lichtgestalt im Wohnwagen stehen. Niemand brauchte mir erklären, dass das der Herr war. Und ich habe ihn gefragt, woher kommt diese Traurigkeit? Und dann hat er gesagt, ihr seid Gefäße, wie eine Tasse. Viele von euch haben viel von mir in sich, in dieser Tasse. Einige 10, einige 20, einige 30, einige 50%. Das ist gut so. Aber den Rest der Tasse lasst ihr nicht leer. Ihr füllt es mit euren Interessen, mit deinen Gedanken, mit deinen Wünschen, mit deinen Vorlieben. Und ich habe ein Riesengefäß von lebendigem Wasser, was ich gerne ausgießen möchte. Speziell hier auf Teen Street, wo tausende Menschen sind, die mich suchen. und ich kann nicht, weil eure Gefäße voll sind. Schütte ich auf eure Gefäße obendrauf, würde das Wertvollste, was ich habe, verschwendet und wegrennen. Ich bin darauf angewiesen, dass ihr von euch aus Platz macht. Erst dann kann ich wieder eingießen. Und so liegt es an jedem von euch. Oder er sagt, so liegt es an dir in dem Traum, dass du mir Platz machst, damit ich dich mit meinem Wertvollsten füllen kann. Zur Bestätigung.
Danke. Habt ihr mein Deutsch verstanden? War klar?
Danke.
Darf ich? Ja, okay, ich bin, bin ziemlich laut, ja, oder? Detlef nimmt mich ein bisschen zurück. Ja, also, ich meine, wir hatten ja auch immer schon vorher die Frage mit Neuanfang. Was ist denn Neuanfang oder wie sieht denn Neuanfang aus? Und was uns in der gemeinsamen Zeit eigentlich sehr schnell deutlich wurde, das Neue, das macht der Herr. Das machen nicht wir. Und das, was an unserem Part oder auf unserer Seite ist, ist das, was ja Ratna und was Heidi hatte, schon deutlich klar ist, dass es für uns dran ist, dass wir leer sind. Leer sind heißt, vom Grunde zu schauen, was muss denn eigentlich da raus. Da gibt es eine Verantwortlichkeit, die fängt erstmal bei jedem selbst an. Und das deutlich, und ich gehe nochmal zurück, was deutlich war, was Hans-Jörg schon angesprochen hatte, was für uns alle deutlich wurde in diesem gemeinsamen Treffen, dass wir losgehen müssen. Dass wirklich der Herr deutlich gezeigt hat, wir müssen uns auf den Weg machen. Auf den Weg machen, ohne zu wissen, wo es genau hingeht. Genauso wie Abraham oder auch das Volk Israel, die nicht gewusst haben, was ist eigentlich genau das Ziel. Also es ist an uns, sich loszumachen, sich aufzumachen, loszugehen. Und es hat, wie bereits gesagt, immer zwei Seiten. Das ist einmal das, was hier Gemeinschaft betrifft, aber es fängt bei jedem selbst an. Und wenn wir von Neuanfang sprechen, dann ist es für mich an erster Stelle erstmal ein Neuanfang, der mit mir zu tun hat. Und jeder für sich selbst darf schauen, was ist denn eigentlich noch da, was gehen muss, welche Dinge sind denn in diesem Gefäß drin, die verhindern, dass der Herr was hineingeben kann. Wir sind logischerweise, und ich denke, das zeigt ja auch, dass die Stelle, die Heidi hatte, wo sie die Bundeslade nach Hause gebracht haben, und es gab ja schon einen Versuch voran, der gescheitert war, weil sie eben ja nach eigenen Dingen das so veranstaltet haben, dass es nicht funktionieren kann. Das heißt, vom Grunde ist denke dran zu schauen, zu gucken, welche Dinge sind bei uns, die wirklich nicht nach Gottes Plan sind, und was ist es, was verhindert, dass der Herr Neues tun kann. Das hat erstmal nichts direkt mit dem Neuen zu tun, aber ich denke, die Voraussetzungen, die das Leeren des Gefäßes oder auch die Voraussetzungen, dass der Herr wirken kann, das ist das, was an uns ist. Und wir sind gerufen für uns selbst, jeder für sich selbst, aber auch als Gemeinschaft, insbesondere als Gemeinschaft zu gucken, was passt nicht, was ist nicht im Sinne Gottes, was ist nicht in der Ordnung Gottes, was verhindert letztendlich, dass der Herr wirken kann. Neuanfang, und das ist mir nochmal ganz deutlich geworden, und für mich war die Zeit einfach wichtig insofern, um genau zu wissen, dass der Herr wirklich was Neues hat und was Neues tun will. Der Herr will das tun. Dass es an uns ist, zu gucken, welche Dinge verhindern, welche Dinge stehen dem im Weg. Und es hat mich ein Stück weit erinnert an das Wort, was ich mal hatte, macht den Weg frei. Und es geht immer noch darum, diesen Weg frei zu machen, dass der Herr wirklich tätig werden kann und das Neue bringen kann. Und wir sind es selbst, die dem im Weg stehen, indem, wie das Wort von Ratner deutlich macht, wir eben gefüllt sind mit Dingen, die nicht vom Herrn sind. Und das ist es, was letztendlich verhindert. Und es ist für mich deutlich, und da ist jeder selbst in der Pflicht, und ich denke, einen eigenen Neuanfang mit dem Herrn zu machen und sich vom Herrn direkt zeigen lassen, welche Dinge sind bei mir in dem Gefäß, die für mich, für meine persönliche Beziehung eben dem Neuen im Weg stehen. Aber auch als Gemeinschaft, und ich denke, da sind wir ein Stück weit in das Treffen gegangen, um auch wirklich zu schauen, was ist im Gottesdienst oder in unseren Hauskirchen nicht in der Form, wie es eigentlich im Gottesplan ist.
Da auch nochmal aufgreifen, was Armin vorhin schon mal sagte. Sich leer machen heißt auch, Dinge, die wir lieb gewonnen haben oder die wir einfach, die haben wir immer schon so gemacht, auf den Prüfstein zu stellen, und zwar genau auf den Prüfstein Gottes Wort. Und es ist interessant, wenn man sich auf diese Reise begibt, wie viele Entdeckungen man macht. Also dazu muss ich ein bisschen Hintergrund geben. Wir haben ich gehe noch ein Stückchen zurück. Ihr wisst, Heidi und ich waren 3 Wochen in Amerika, haben unter anderem Pastor Charles besucht, aber auch andere Menschen kennengelernt in dieser Phase. Und da gab es eine Begegnung, das war an dem letzten Sonntag, wo wir in Amerika waren, dass wir eingeladen waren in eine Hauskirche. Und derjenige, der diese Hauskirche da so ins Leben gerufen hat und ja, so als ein lebendiges Gewächs versucht zu begießen, sage ich jetzt mal. In diesem Rahmen erwähnte er ein Buch, das er gelesen hat. Und erwähnte einen Autor, den ich aber in dem Moment in der Schnelle nicht wirklich verstanden habe. Ich verstand nur 2 Teile, nämlich Frank und Viol. Aber ich wusste, es kann nicht Violi sein, weil der heißt Greg mit Vornamen. Also es musste irgendwas anders Viol sein. Und daraufhin habe ich Pastor Charles später, als wir dann noch am Sonntag oder am Montag zusammensaßen, ich weiß gar nicht, wann ich ihn darauf angesprochen habe, auf jeden Fall einer der letzten Tage, dann habe ich gesagt, du hör mal, was war das für ein Buch? Kannst du mir noch sagen, welcher Autor war? Weil er nickte nämlich und kannte ihn. Und sagte, der Autor heißt Frank Viola. Und er sagte, ja, das Buch heißt so und so. Und da habe ich mir gedacht, gut, wenn du nach Hause kommst, wirst du den mal googeln und mal gucken und vielleicht beschaffst du das Buch. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ohne jetzt zu weit zu gehen. An dem Dienstagmorgen, als wir uns aufgemacht haben zum Flughafen, drückte Pastor Charles mir 2 Bücher in die Hand. Eines davon war dieses Buch von Frank Viola. Im Englischen heißt es The Pagan Church oder im Deutschen etwa so die heidnische Kirche. Und ich habe dieses Buch angefangen im Flieger zu lesen. Und normalerweise lese ich im Flieger nicht sehr viel und noch nicht lang. Aber das hat mich gefesselt und hat mich festgehalten. Und dann habe ich dieses Buch in Rekordzeit für mich so weit durchgelesen, dass ich gesagt habe, das ist ein Buch, das wir alle Ältesten erstmal uns angucken müssen, weil es viele Dinge, die wir so als selbstverständlich nehmen, und nicht nur wir Ältesten, die Gläubigen schlechthin, nicht nur in Frage stellt, das kann jeder, ich kann alles Mögliche in Frage stellen. Aber was an diesem Buch so faszinierend war, ist, dass der Autor hingegangen ist und nicht nur die Dinge in Frage gestellt hat, sondern historisch und biblisch belegt hat, wo diese Dinge herkommen und warum sie mit Gottes Wort nichts am Hut haben, sondern durch alle möglichen menschlichen Einflüsse in das hineingetragen wurde, was wir heute als Kirche oder als Gewohnheiten, Traditionen in der Kirche betrachten. Und ich will da jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, das sind viel zu viele Punkte, aber die Frage, die sich dann dahinter natürlich zwangsläufig aufgebaut, ist, was ist mir wichtig? Ist mir Gottes Wort in der Reinheit seines Wortes wichtig? Oder ist mir das wichtig, was Jesus den Pharisäern und den Schriftgelehrten vorgeworfen hat, dass er sagt, ihr habt die Tradition über mein Wort gestellt? Und spätestens an dem Punkt war zumindest für uns klar, das Letztere kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir Traditionen über Gottes Wort stellen, sondern wir müssen den Weg wieder dahin finden, dass wir verstehen, was Gott eigentlich für seine Gemeinde, für seinen Leib, für seine Braut geplant hatte. Was sein ewiger Plan war, der von Anbeginn aller Zeiten, der von der Schöpfungsgeschichte bis zur Offenbarung sich durch sein Wort zieht. Was ist dieser Plan? Haben wir diesen Plan längst verlassen? Und das war so eine der Dinge, die uns auch dahin gebracht haben, dass wir gesagt haben, Herr, als wir zusammen waren, Herr, und auch in der Zeit schon davor, weil ich habe das Buch dann jedem der Ältesten in die Hand gedrückt, damit wir wirklich alle uns damit auseinandersetzen, dass wir gesagt haben, nee, Herr, wir wollen deinen Plan, wir wollen begreifen, was dein Plan ist und zeig uns die Dinge, die wir auch bei uns in der Gemeinschaft haben, übernommen, weil wir es nicht besser wussten oder ja, weil es so reingetragen worden ist, weil wir es in der Tradition haben. Jeder von uns bringt auch was mit aus seinem Hintergrund. Und dann sind wir nicht mehr die leeren Gefäße, die Gott benutzen kann. Und zwar nicht nur individuell, sondern auch als Gemeinschaft. Weil Gott hat noch ein anderes Besonderes und das kam auch schon durch. Er fordert uns auf, leere Gefäße hinzustellen. Er fordert uns nicht auf, gib mir mal dein Glas, das ist nur noch ein Drittel gefüllt, das will ich jetzt voll machen. Weil ich weiß nicht, ob ihr das schon mal versucht habt, wie das so schmeckt, wenn man Apfelsaft und Kaffee zusammenschüttet. Ja, also wir haben da so ein Dreiviertel Glas Apfelsaft, ich habe jetzt Lust auf einen Kaffee, also schütte ich den Kaffee da oben einfach rein. Ich glaube, die meisten von euch würden dieses Glas stehen lassen und nicht mehr trinken, weil es weder nach Apfelsaft noch nach Kaffee schmeckt, sondern nach irgendwas anderem Ungenießbarem. Aber wenn es um Gottes Wort geht, sind wir da nicht, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir da nicht weniger wählerisch und sagen, ja Herr, schütt mal rein, ich weiß, ich habe noch nicht alles dir gegeben, ich habe mich nicht wirklich leer vor dir gemacht, sondern ja, jetzt schütt er schon mal rein, das andere, das kann man ja später erledigen. Aber das ist genau das, wo Gott sagt, so geht's nicht. Er hat zu der Frau am Brunnen gesagt, der Samariterin, in Samarien, wo er sagt, die, die mich anbeten, werden mich im Geist und in Wahrheit anbeten. Wahrheit kann sich nicht mit irgendwas anderem vermischen. Es gibt nicht Wahrheit und ein bisschen Wahrheit und ein bisschen Lüge, sondern es gibt nur Wahrheit oder Lüge. Und Geist heißt, wir können es nur mit dem Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist unter seiner Führung und nicht aus uns selbst heraus. Und das hat Jesus ihr da gesagt und damit auch uns gesagt, wenn wir uns nicht leer machen, damit der Geist uns führen kann und er uns den Platz in seinem Körper, in seinem Leib zuweisen darf. 1. Petrus 2 spricht eben auch von diesen lebendigen Steinen. Übrigens nicht tote Steine. Die sind ja nicht so ein Haufen Steine, die irgendwo aufeinander gehauen sind und dann kommt irgendwann mal die Planierer auf und schiebt sie dann irgendwo in die Schutthalde. Sondern er spricht von lebendigen Steinen. Das heißt aber zweierlei Dinge. Gott will diese Steine da einfügen, wo er sagt, passen sie hin. Und dann sind wir auch wieder beim Leib, denn nicht jeder Knochen passt an die gleiche Ecke im Skelett. Ja? Ich versuche meinen kleinen Finger als Ferse einzubauen, wird nicht funktionieren. Und er möchte aber lebendige Steine haben. Das heißt Steine, die Leben in sich tragen, die, weil sie lebendig sind, auch miteinander interagieren, die eine Dynamik zusammen entwickeln können, die tote Steine nicht entwickeln können. Töte Steine, die werden einmal aufeinander gestellt und dann ist gut. Da passiert nichts mehr. Aber Gott ist ein Gott, der lebendig ist. Gott ist ein Gott, der ständig ja, auf dem Weg ist. Und deswegen fordert er einmal uns auf, und das war auch ein Bild, was wir bekommen hatten, ich glaube, die Heidi hatte das Bild, dass wir jeder von uns aufgefordert ist, unser Rennen zu rennen. Und wenn man das mal bildlich nimmt, in dem Moment, wo wir errettet worden sind, stehen wir am Startblock. Ja, nicht nur wir stehen am Startblock, sondern diese Errettung bedeutet, renn los. Und jeder hat aber so, ihr kennt das in der Leichtathletik, jeder hat seine Spur. Die Spuren liegen nebeneinander, aber jeder hat seine Spur. Der eine ist etwas schneller auf dieser Spur, der andere ist etwas langsamer auf der Spur. Aber alle Läufer haben eine Sache gemeinsam. Sie wollen nicht nur einfach am Startblock stehen und sie wollen nicht nur einfach losrennen, sondern sie wollen letztendlich durch diese Ziellinie laufen. Und genauso sieht Gott unsere Gemeinschaft, unser Leben, dass er sagt, ich habe euch losgeschickt in dem Moment, wo ihr Jesus Christus angenommen habt, wo ihr gläubig geworden seid. Aber ich möchte, dass ihr euer Rennen rennt. Und nochmal, dieses Rennen laufen wir in Gemeinsamkeit, aber jeder mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Und das kann Gott handeln. So wie Gott damit umgehen kann, dass da ein kleiner Finger ist und ein dicker Unterschenkel. Ja? Alles hat seinen Raum. Vielleicht auch da nochmal ein Bild. Wenn Jesus Christus unser Haupt ist, das Haupt der Gemeinde und damit der Haupt eines jeden Gläubigen, wie funktioniert das Haupt in Bezug auf den Körper? Gibt es da so eine Befehlskette nach dem Motto Haupt an Schulterknochen, Schulterknochen an Oberarm, Oberarm an Unterarm, Unterarm an Handwurzel, Handwurzel an kleinen Finger, beweg dich mal. Oder ist es nicht so, dass das Haupt direkte Verbindung zu jedem einzelnen Teil des Körpers hat? Und das Haupt koordiniert die Bewegung der einzelnen Teile. Wenn ich meinen kleinen Finger bewege, muss nicht der Arm sich bewegen. Aber normal ist es ja, dass sich mehrere Dinge gleichzeitig bewegen. Und das Haupt koordiniert diese Bewegung und sagt jedem einzelnen Glied, was jetzt dran ist, damit insgesamt die Bewegung rauskommt, die das Haupt angeplant hatte. So agiert Christus. So will er agieren, wenn wir diese lebendigen Steine sind, die sich von ihm einfügen lassen, oder wenn wir Teil des Leibes sind, der gesund ist und dementsprechend vom Haupt sich führen lässt. Wenn das aber so ist, und ich meine, das Beispiel, was ich genommen habe, ist aus dem 1. Korinther 12, also das ist nicht meine eigene Erfindung, wir finden es an mehreren anderen Stellen, wo Paulus immer wieder vom Leib Christi spricht und Jesus das Haupt, Epheser könnt ihr nehmen, Kolosser kommt es vor, also ich brauche jetzt nicht alle Stellen zu zitieren. Dann ist ein anderer Aspekt sehr wichtig und das ist auch etwas, was allgemein in die christlichen Gemeinden Einzug gehalten hat, was nicht vom Wort ist. Das ist nämlich in der Gemeinde Christi keine Hierarchien gibt. Es gibt keine Instanzen, die zwischen Jesus Christus und dem einzelnen Gläubigen geschaltet sind. Also wenn wir mit weltlicher Denke dran gehen und sagen, das kann ja gar nicht funktionieren, die können ja nicht alle begreifen, was der will, da muss einer übersetzen, da muss jemand die Kontrolle behalten und regieren. Aber Jesus hat seinen Jüngern gesagt, so wie die Welt regiert, werdet ihr nicht regieren. Ihr werdet nicht von oben Befehlskette nach unten schicken, sondern die einzige Art und Weise, wie ihr regieren wird, ihr Jünger, ist, indem ihr dient. Und der wirklich dient, ist der anleitet. Und das ist dann kein Regieren von oben heraus, sondern ist ein Anleiten aus dem Vorbild heraus. Und das war mit einer der Gründe, warum wir heute auch bewusst diese Anordnung gewählt haben. Weil selbst wenn wir in der Funktion, in der Aufgabe, in dem Dienst stehen als Älteste, dann sind wir nicht hierarchische Instanz. Können wir nicht sein. Weil wenn das Wort sagt, Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde, zwischen Haupt und Leib ist da nichts mehr zwischen. Und das deckt sich auch mit dem 1. Petrus 2, wo es heißt, wir sind königliche Priester. Der Priester im Alten Testament war der Mittler, der Hohepriester. Aber Jesus Christus ist der Hohepriester, also kann dazwischen nichts mehr sein. Also können wir auch nicht hingehen und sagen, wir stellen jetzt hier die die Regierung von irgendetwas, sondern was wir auf dem Herzen haben, ist, euch zuzudienen. Vielleicht ein bisschen mehr, als der eine oder andere vielleicht für sich schon hat, aber auch das nicht als Anspruch, sondern eher als Ansporn, Vorbild für euch sein zu dürfen. Und Vorbild und damit vielleicht anleitend zu sein für den, der vielleicht in dem Rennen noch so ein bisschen hinterherhechelt. Aber Ansporn, Ermutigung, sagt die Bibel. Ne? Wir sollen uns einander auferbauen, ermutigen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist aber nicht nur unsere Aufgabe exklusiv, also nicht nur wir acht oder wir vier, wenn ich jetzt mal nur auf die Männer gucke, sondern das ist eine Aufgabe, die hat exklusiv jeder von uns. Die hat der Thilo, die hat die Katrin, die hat die Helga, wen immer ich jetzt rauspicken würde, das ist jetzt nur exemplarisch. Jeder von uns hat denselben Auftrag als Gläubiger oder Gläubige, nämlich einander aufzubauen, zu ermutigen, zu disziplinieren. Erinnert euch an das, was wir letzten Sonntag mal versucht haben herauszuarbeiten. Es gibt keine Aufgabe, die ein Ältester oder Ältestenpaar oder wer auch immer exklusiv hat. Könnt ihr in der Bibel nicht finden, aber wir haben es so angenommen, wir haben es auch so oft gelehrt. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir lernen dürfen, da war Tradition auch dahinter. Es ist nichts falsch mit Ältesten, also die Bibel spricht ja von Ältesten. Aber als Vorbilder, als Diener, als Zudiener, vielleicht einen halben Schritt voraus vor den anderen und deswegen als Vorbilder. Weil ich kann ja nur Vorbild sein, wenn ich vor etwas bin und nicht hinter bin, dann bin ich Nachbild. Das hilft mir dann wenig. Aber nicht als Regierung, nicht als regierende Instanz in irgendeiner Form, als hierarchisches Element. Und deswegen auch nochmal dieses Herausheben, der Leib Christi oder die Gemeinde wird dann nur die Gemeinde Christi sein, wenn jeder Einzelne von uns bereit ist, sich darauf einzulassen, in der Nachfolge Christi zu gehen, Jünger oder Nachfolger zu sein. Weil dann findet Gott leere Gefäße vor, die er füllen kann. Und das Interessante an diesem Bild war ja auch, dass Elisa, der Prophet, dann sagte, also mach das und so weiter. Und dann sagte er, ja, und wenn du deine Schuld bezahlt hast, von dem Rest kannst du leben. Und er sagt nicht, ihr könnt da nur noch ein paar Tage von leben, sondern da war ein kontinuierlicher Fluss. Wir können von dem Rest leben. Der Rest ist der Heilige Geist in seiner Fülle in uns. Die Bibel spricht immer wieder von der Fülle. Die Fülle meint, dass Gott in seiner Gesamtheit in uns ist, wenn wir es zulassen. Wenn wir das Glas, den Krug leer machen, damit Gott ihn füllen kann. Er wird ihn nicht füllen, solange wir ihn nicht leer machen. Das ist das klare Beispiel hier. Und das war auch das, was Jesus tun musste. Jesus konnte nicht halb Mensch, halb Gott sein. Dann hätte der Vater ihn nicht nutzen können, weil er dann nicht unser Vorbild hätte sein können. Das heißt, das war einer der ganz wichtigen Aspekte, die uns klar geworden ist, dass wir manches in dem, wie wir Gemeinde bis jetzt gelebt haben, ganz bewusst in Frage stellen müssen. Und wir wissen nicht, wie das jetzt im Einzelnen aussehen wird nach dem Motto, welchen Zopf schneiden wir als erstes ab oder welche Sachen geben wir als erstes auf. Und dann komme ich wieder zu dem, was ich glaube Armin vorhin schon sagte. Wir haben den Herrn gesucht in diesem Wochenende und haben gesagt, Herr, zeig uns, was hast du vor, wie soll das nächste aussehen? Wie sieht dieses Neue aus? Und zwei Dinge waren dabei interessant. Das erste sagte, ich habe das Neue schon gemacht, aber ihr habt es noch nicht gesehen. Und das ist auch so. Wir haben es die ganze Zeit, seitdem wir das Wort haben, noch nicht gesehen. Das kann viele Ursachen haben, will ich jetzt auch gar nicht tiefer darauf eingehen. Nur vielleicht ein Beispiel, wenn du ein Samenkorn in die Erde steckst, dann tust du der Erde als Schutz auch drüber. Und während es da stirbt und anfängt aus dem heraus so eine kleine Pflanze zu sprießen, siehst du es noch nicht. Und doch ist es da. Aber du hütest dich, es aufzukratzen, weil dann dieses Pflänzchen ungeschützt als kaputt gehen wird. Aber du musst es trotzdem hegen und pflegen. Und vielleicht haben wir es deswegen noch nicht gesehen. Aber vielleicht haben wir es auch nicht gesehen, weil wir blind waren. Das eine oder andere ist auch nicht so entscheidend. Der andere Aspekt war, und auch das haben wir heute schon gehört, wir müssen uns darauf einlassen, dass Gott sagt, geh. Abraham musste sich darauf einlassen. Gott sagt, geh, verlass dein Land, deine Familie. Hat ihm nicht gesagt, wo es hingeht, hat ihm auch nicht gesagt, wie sein Plan aussieht, hat ihm auch nicht gesagt, wo er am Ende landen wird. Also so Google Map, da hinten ist die Zielflagge. Ist nicht. So arbeitet Gott nicht. So kann er arbeiten, aber so arbeitet er typisch nicht. Warum? Weil Gott möchte, dass wir ihm voll und ganz vertrauen. Ist das ein Problem, Gott zu vertrauen? Ich glaube, nein. Weil Gott hat das Beste für uns im Sinn. Wir begreifen es zwar nicht immer, warum das, was gerade passiert, das Beste für uns ist, aber Gott hat das Beste im Sinn. Und deswegen sagt Gott, vertraust du mir? Darf ich mich ganz in dich hineinschütten? Vertraust du mir, wenn ich sage, geh, den ersten Schritt zu machen? Petrus, vertraust du mir, wenn ich sage, komm, aus dem Boot zu steigen und den Fuß aufs Wasser zu stellen? Abraham, vertraust du mir, das Land zu verlassen, weil ich etwas für dich habe, was weit über deine Vorstellungen geht? Josua, vertraust du mir, wenn ich sage, die Priester geht ins Wasser? Und so könnte ich viele Beispiele nennen. Ihr kennt selbst viele Dinge. Das heißt, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir wissen, dass Gott Dinge verändern wird, wenn wir es wollen. Und wir heißt nicht wir acht, wir heißt wir als Gemeinschaft. Weil wir können nichts verändern, was für euch wichtig ist. Wir können unsere eigenen Dinge in unserem Leben Veränderung zulassen. Aber diese Veränderung muss jeder Einzelne wollen. Aber was wir können, ist, wenn wir das zulassen, darauf zu vertrauen, dass Gott uns Schritt für Schritt für Schritt für Schritt führen wird. Und zwar auf eine Weise, dass er im Prinzip sagt, geh voran. Und wenn da ein Punkt kommt, wo ich deine Richtung korrigieren muss, oder wo ich sage, halt, dann wird er das tun. So wie ein Läufer, der einfach erstmal losrennt, in seiner Spur. Und deswegen haben wir auch am Wochenende nicht, dass wir den Herrn gefragt hätten, aber wir haben keine Antwort bekommen, die sagt, also passt auf, wir können euch jetzt die Strategie der nächsten 3 Jahre ausbreiten. Wir wissen genau, was jetzt als nächstes kommt. Wir werden das dann und dann tun. Sondern wir haben immer wieder die gleiche Antwort bekommen. Streckt eure Füße ein, aus und geht ins Wasser. Und seht dann, was ich Neues tue, denn Gott sagt, ich mache Neues. Ja? Ja, ich mache das ja. Ja, also das schon mal so ein bisschen als Gedanken. Ich denke, Armin hat da auch noch Punkte, die er noch ergänzen möchte.
Ja, also es ist nicht mehr viel, aber ich wollte nur noch sagen, also es ist interessant zu sehen, also jetzt auch in diesem ganzen Prozess, wie der Herr da schon gewirkt hat, ja, und wie Dinge da zusammengekommen sind. Also Worte zum Teil, die meine Frau hatte, die schon im April angefangen hatten, wo der Herr Stück für Stück dann hinzugefügt hat, ja, und dann, also vor dieser Ältestenfreizeit, da hat man uns ja dann auch wirklich ausgestreckt und ja, wirklich auch vom Herrn erwartet, dass er da was tut, aber keiner wusste eigentlich, wie das jetzt sein wird, ja, und da mussten wir dem Herrn auch vertrauen, dass er da dann was schenkt an diesem Wochenende. Also wir haben da jetzt keinen konkreten Plan wirklich aufgestellt gehabt für das Wochenende. Ich denke, das kann man auch sehr schwer machen, weil wenn der Herr da führen soll, dann muss man einfach auf ihn schauen, wie das Bild, das man auch vorher oder das Hansaklar vorher schon geteilt hatte, als der Petrus da aufs Wasser ging, ja, und diesen Glaubensschritt ins Wasser getan hat und solange er auf den Herrn geschaut hat, hat das Wasser ihn getragen, und sobald er seinen Blick dann vom Herrn abgewandt hat, dann ist er untergegangen, ja, und ich finde es einfach schön, jetzt schon zu sehen in diesen Anfängen, wie der Herr dann Dinge zusammengefügt hat, und das war also wirklich einmalig in dem Wochenende, da auch dieses Zusammenspiel, ja, dass wirklich jeder was hatte, ja, und dass der Herr dann da einfach Dinge gegeben hat, verschiedenen Personen, und Dinge sich dadurch auch bestätigt haben, ja, die gepasst haben, ja. Das ist nicht was wir irgendwie jetzt so aus uns selber rausziehen hätten können, ja, und das war dann auch eine klare Bestätigung, dass es wirklich vom Herrn war und dass der Herr gesprochen hat, ja, und dass der Heilige Geist geführt hat, ja, und ich bin überzeugt, dass er wird es auch jetzt, wenn wir vorwärts gehen und uns da aufmachen, Stück für Stück die Dinge zeigen, ja. Und das heißt auch nicht nur, dass er uns Ältesten jetzt Dinge zeigt, das heißt auch, dass er euch Dinge zeigt, ja, oder Dinge zeigen möchte, ja, sagen wir so, ja. Und dass wir uns da wirklich führen lassen dürfen. Und ich bin da wirklich zuversichtlich, dass da der Herr Dinge schenkt, ja, wenn wir uns da ausstrecken. Und wenn wir jetzt vielleicht noch viele Fragen haben und auf viele Fragen vielleicht noch keine Antworten, ja, was sind jetzt die nächsten Schritte und wie sieht's aus, ja, aber zur richtigen Zeit kommt es und daher wird es bringen, da bin ich überzeugt davon, ja, und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir uns da drauf stellen und dass wir da vertrauen und uns halt auch ausstrecken dementsprechend, ja.
Vielleicht auch nochmal jetzt einfach so mit Blick, wie könnte das in der nächsten Zeit aussehen? Ein Schlüssel liegt ganz deutlich, und ich zitiere jetzt nur eine Stelle, die gibt es auch mehrfach, 1. Korinther 14, 26, wo es da heißt, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder von euch einen Psalm, ein Loblied, ein Wort der Weisheit oder Mahnung und so weiter. Gibt es im Epheser, gibt es im Kolosser, ich habe jetzt nur mal diese eine Stelle im Korinther identifiziert. Und das bringt mich nochmal zurück, wo uns auch das Buch nochmal wachgerüttelt hat. Wenn wir so die klassische Gottesdienstform sehen, dann steht da einer oder zwei da vorne, halten eine Predigt, leiten im Gebet an oder was immer es ist. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, der Rest sitzt da ziemlich passiv rum. Ne? Wir sind Konsumenten geworden, wenn wir in den Stuhl reinsitzen. Wir warten darauf, was der Prediger für ein tolles Wort bekommen hat. Hoffentlich hat er ein tolles Wort bekommen. Bis hin zu, hoffentlich ist es rhetorisch einigermaßen gut, ne, damit ich wach bleibe. Sprich, wir sind so in den typischen Gemeindestrukturen eigentlich mehr zur Passivität im Gottesdienst hingeführt worden, als dass wir zur Aktivität hingeführt wurden. Aber 1. Korinther, und wie gesagt, nur ein Beispiel, sagt genau das Gegenteil. Jeder, alle haben ein Wort. Das heißt aber auch, wenn wir interagieren miteinander, dann gibt es nicht mehr den einen, der die große Weisheit mit Löffeln geschluckt hat und der absolute Glaubenskreck ist und alle anderen staunen nur und wackeln mit den Ohren, aber sonst passiert nichts, sondern ganz im Gegenteil. Die Versammlung der Gläubigen ist ein Interagieren miteinander, so wie der Geist jeden Einzelnen anrührt und führt, um diese Gemeinschaft, diese Versammlung aufzuerbauen, zu korrigieren, zu stärken, zu kräftigen, Mut zu machen, was auch immer es ist. Das heißt aber auch, es ist kein Raum mehr für sich, ach, ich gehe da mal hin, mal gucken, was passiert, sondern der einzige Raum, der noch bleibt, ist, ich gehe dahin, weil ich will das loswerden, was der Geist mir gerade gegeben hat. Oder ich bin voller Erwartung, wenn ich da bin, was der Geist mir gibt, um dort einzubringen. Und das führt mich auch gleich zu einem Gedanken, den wir also schon an dem Wochenende mitgenommen haben, dass wir gesagt haben, wie geht es weiter? Wir haben ja im Moment noch die Studie von Derek Prinz und die möchten wir auch, dass alle Hauskirchen die zu Ende machen. Das ist unterschiedlich, aber ich sag mal so mehr oder minder, wenn wir alle Ende Dezember, maximal erste, zweite Januarwoche damit durch sein, sodass wir davon ausgehen, dass wir so ab Mitte Januar das Format oder den Inhalt dessen, was in den Hauskirchen passiert, dahingehend wirklich umgestalten wollen, was wir teilweise schon bei ein oder zwei Hauskirchen jetzt schon mal angefangen haben, aber da dürfen wir noch groß wachsen, dass die Hauskirchen der Ort ist, wo genau das geschehen darf, dass jeder etwas mitbringt, dass jeder den Herrn sucht, bevor er kommt, und zu sagen, Herr, ich will hier nicht mit leeren Händen kommen. Wie so beim Potluck, ne? Da bringt jeder was mit. Aber das ist im Physischen, das hilft nur unserem Magen und unserem Darm, aber sonst nicht viel. Aber genauso dürfen wir die Hände ausstrecken und sagen, Herr, ich habe mich jetzt leer gemacht. Du willst mich füllen. Und Gott spricht ja nicht nur füllen im Sinne von, aha, Eichmarke, weiter darf ich nicht eingießen. Sondern Gott sagt, ich fülle euch in Fülle, dass es überfließt. Ja? Die Ströme lebendigen Wassers sollen euch ausströmen. Das ist aber das, wo wir anfangen, das Wirken des Geistes zu erleben. Das heißt aber auch, dass jeder Einzelne, der in den Hauskirchen ist, die Verantwortung hat, halt eins den Herrn für sich individuell zu suchen. Herr, wir kommen da heute Abend zusammen. Du hast was für uns, was ist es? Hast du was für mich? Was darf ich weitergeben? Und wenn wir dann zusammenkommen, ist nicht mehr die Erwartung, mal sehen, was der Horst oder der Dietmar oder der Armin oder der Hansjörg oder sonst wer mitgebracht hat, sondern, boah, ich bin mal gespannt, was die Birgit hat oder was der Armin zwar mitbringt, aber ist auch nur ein Teil des Ganzen oder der Frank oder der Lenny oder Thilo, wer auch immer dann in dieser Gruppe zusammen ist. Weil in der Summe der Dinge, die Gott dann ausschüttet, wenn wir sehen, wie er wirkt und wie er aufbaut, wie er stärkt, wie er Gebet wirksam werden lässt. Und zwar, dass wir im Gebet erleben schon, dass die Dinge passieren. Denkt euch das Beispiel, wo Petrus im Gefängnis sitzt und die Hausgemeinde betet. Und nicht drei Tage später wurde er freigelassen, sondern noch im Gebet steht er vor der Tür. Ja? Weil Gott dieses mächtige Gebet gewinnt. Aber das war nicht das Gebet eines Einzelnen, wo die anderen gesagt haben, ja, kann ich sehen, mache ich auch mit. Sondern da war was in den Herzen der Einzelnen, wo der Geist durchwirken konnte, weil das Gefäß leer war und er es gefüllt hat. Das heißt, wir werden an der Stelle wirklich die Hauskirchen dahingehend benutzen wollen, dass sie das Übungsfeld dessen sind, was Gott uns aufgetragen hat in der Versammlung. Und er schreibt nirgendwo an keiner Stelle in der Bibel, sagt er uns, wie groß diese Versammlung ist. Wir können keine Zahl finden, so nach dem Motto, ja, wenn bis zu 12 zusammen sind oder bis zu 25 zusammen sind, sagt er einfach, wenn ihr zusammenkommt. Das können 2 sein, das können 20 sein, ich weiß es nicht. Aber er sagt, jeder von euch hat was mitgebracht, weil der Geist in seine Souveränität ausgeschüttet hat, wenn unsere geistigen Ohren offen waren, unsere Herzen leer waren, damit er da was reintun kann. Also wenn ihr nach einem physisch sichtbaren Veränderung sucht, dann haben wir den Eindruck, dass das ein erster Schritt sein darf. Wir wissen nicht, wie das funktionieren wird. Aber wir wissen eins, wir dürfen Gott vertrauen, dass wenn wir uns auf den Weg machen, und das gilt für jeden von euch, also nochmal, wir sind nicht diejenigen, die sich auf den Weg machen und ihr, wir laufen hinterher, sondern wir müssen uns gemeinsam auf diesen Weg machen. Dann weiß ich, dass Gott da was bewegen wird. Und zwar etwas, was wir noch nicht begriffen haben, wie es aussehen wird. Aber das von Gott ist, brauche ich mir keine Gedanken zu machen, dass es nicht gut sein wird. Weil es ist dann gut. Die andere Frage, die sich zwangsläufig für uns aufgedrängt hat, weil wir uns einfach mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben, was ist eigentlich biblisch, was ist nicht biblisch, betrifft die Gottesdienstform. Das, was wir heute als typische Gottesdienstform auch bei uns praktizieren, ist so nicht in der Bibel wiederzufinden. Aber was ist es dann? Und auch das werden wir uns noch ausstrecken. Wir wissen, dass der Herr uns da auch anführen wird. Ich will nur ein Beispiel nennen. Bei uns ist es jetzt noch nicht mal so massiv sichtbar, aber es ist in den vielen anderen Gemeinden noch stärker schon räumlich sichtbar. Wenn man in ein Gebäude reinkommt, dann ist da vorne eine Bühne. Die ist schon ein bisschen höher, ne, damit man die auch alle gut sehen kann, die da vorne sind. Und da stehen dann die Musiker drauf oder Musikerinnen. Und die machen die Musik, die bestimmen, wie der Lobpreis läuft. Aber wie passt das mit dem überein, dass Gott sagt, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch ein Loblied? Wie bringe ich das ein? Das kann ich in diesem Setup eigentlich gar nicht einbringen, weil die Jungs und Mädels da vorne, entweder im besten Fall, und das unterstelle ich jetzt einfach mal, lassen sich vom Geist führen, aber es sind eben nur die 3, 4, 5, 10, die da vorne stehen. Was ist mit dem Rest von uns? Also muss ich die Frage stellen, wie können wir Gottes Plan umsetzen? Wie können wir Gottes Wirken umsetzen? Und ich weiß es noch nicht. Also ich glaube, keiner von uns hat momentan die praktische Antwort. Aber auch da haben wir das Vertrauen, dass Gott uns das zeigt, wie er das praktisch umsetzbar machen kann. Ja, und vielleicht ist es dadurch, dass einfach jemand sagt, ich habe hier ein Lied und die Musiker müssen die Flexibilität entwickeln, zu sagen, okay, wir können mit den Instrumenten begleiten. Oder auch, das Lied ist neu, wir wissen gar nicht, wie die Melodie ist, also halten wir unsere Instrumente raus. Was immer es sein mag, ich weiß es noch nicht. Ja? Und genauso gilt das wie für Themen wie Predigt. Ich glaube, dass die Predigt, wie wir sie klassisch kennen und auch ausgeübt haben, nicht mehr diesen Raum bekommen wird. Vielleicht auch gar keinen Raum mehr bekommen wird. Und dass das, was wir vielleicht heute als Gottesdienst sehen, vielleicht eine ganz andere Aufgabe erfüllen muss. Und das, was wir vielleicht heute noch nicht als Gottesdienst erlebt haben, völlig anders aussieht als das, was wir bisher kennen. Auch da, wir haben an dem Wochenende gesucht und haben gefragt, Herr, was machen wir mit diesen Dingen? Dann sind noch eine Reihe anderer Sachen. Und er war da erstmal nur schweigsam, in dem Sinne, dass wir immer nur bekommen haben, geht einfach los, marschiert los. Und deswegen vertrauen wir darauf, dass Gott uns Schritt für Schritt auch diese Dinge zeigen wird. Wie es so ist, wie er es eigentlich sich gedacht hatte. Vielleicht nur eine Anekdote, die fand ich für mich persönlich interessant, weil wir sind in Amerika auch gefragt worden, ob wir ein Fernsehinterview mitmachen können. Und da habe ich so überlegt, was kannst du teilen, was kannst du nicht teilen. Und dann kam mir eine Zeile in den Sinn, die ich damals zum Teil vielleicht schon mal für mich verinnerlicht hatte. Ich glaube, sie hatte aber viel mehr Bedeutung. Und zwar, ihr kennt vielleicht sogar diese Zeile, Back to the Future oder Zurück in die Zukunft. Und die meisten von euch, die die kennen, verbinden einen bestimmten Film damit. Aber ich glaube, was ich für mich mit dieser Zeile verbunden habe, war Folgendes. Wenn wir nicht zurückgehen zu Gottes ursprünglichem Plan, werden wir keine Zukunft haben. Nicht in Gottes Plan. Wir werden irgendeine andere Zukunft haben, aber nicht in Gottes Plan. Oder andersrum, wir müssen wieder dahin zurückgehen, was Gott eigentlich für uns hat als Gemeinde, als Gläubige, als Versammlung, um eine Zukunft mit Gott zu haben. Und zwar die Zukunft, die er für uns vorgesehen hat, nämlich Teil der Braut zu sein. Und ich denke, all die Dinge, die sich so in den letzten Wochen ereignet haben, eben dieses Buch in die Hand gekriegt. Dieses Buch ist uralt, das Buch ist aus den 90er Jahren. Also es ist nicht so, dass das gestern entstanden ist. Das Buch ist aus den 90er Jahren, 94 oder 96 erstmal veröffentlicht. Ich habe von dem Autor persönlich noch nie vorher was gehört gehabt. Und ausgerechnet jetzt gibt uns der Herr dieses Buch in die Hand. Und eigentlich steht da nichts Überraschendes in dem Buch. Nur wir haben unsere Augen davor verschlossen, weil wir nicht gesucht haben. Ich habe mir gesagt, das ist so ähnlich wie mit den drei Weisen aus dem Morgenland. Ja? Die sind für uns gesetzt, nur dass sie in der Bibel nicht vorkommen. Die drei. Ja? Es kommen Weise aus dem Morgenland vor, aber nicht die drei. Aber sie sind für uns gesetzt. Ne? Und so gibt es eben andere Dinge, die für uns gesetzt sind, aber die in Gottes Wort nicht vorkommen. Oder nicht so. Ja? Und vieles von dem ist einfach so entstanden, weil der Mensch meinte, er müsste Dinge kontrollieren, die Gott gesagt hat, die kontrolliere ich. Dafür brauche ich euch nicht. Ja? Also ich versuche mal so eine Art Zusammenfassung dessen zu machen, was uns das Wochenende gezeigt hat. Aber ihr mögt auch bitte sehen, aus dem, was wir geteilt haben, wir könnten das so viel mehr teilen. Also es war ja nicht nur, dass wir uns eine halbe Stunde zusammengesetzt haben und sonst nur gegessen haben. Das war der einzige Plan, den wir übrigens hatten, der erste Plan. Gott will uns auf eine Reise nehmen. Und diese Reise können wir nur wirklich antreten und auch durchführen, wenn wir uns darauf einlassen, dass er der Reiseführer ist. Und zwar exklusiv. Damit er Reiseführer sein kann, müssen wir alle anderen Gedanken rauswerfen, die nicht von ihm sind. Wir müssen zu diesen leeren Gefäßen werden, die er füllen will. Und er füllt nur leere Gefäße, nichts anderes. Er kann nichts anderes füllen. Wenn wir als Gefäße des Allerhöchstens dienen wollen, dann müssen wir zuallererst schauen, Herr, zeig mir, wo ich noch Kaffeesatz drin habe, wo noch die alten Teeblätter drin sind oder sonst hier Ramsch. Aber dann nimmt er uns mit auf diese Reise. Und das ist eine Abenteuerreise. Eine Abenteuerreise, die keiner von uns bis jetzt wirklich, glaube ich, erlebt hat. Oder wenn, vielleicht in ganz kleinen Ansätzen, dass wir so ein bisschen irgendwo angekratzt haben, aber nicht wirklich in der Fülle dessen, was Gott dafür hat. Das ist eine Abenteuerreise, die wir nur gemeinsam erleben können, wenn wir gemeinsam sagen, wir wollen diese Reise. Ich will Teil dieser Reise sein. Und das wiederum ist auch eine Entscheidung, die jeder Einzelne treffen muss. Den kann keiner von uns für jemanden anderen treffen. Ich kann sie nicht für die Heidi treffen, die Heidi kann sie nicht für ein Horst treffen und die Moni kann sie auch nicht für mich treffen. Die muss ich selbst treffen. Und das heißt nichts anderes, dass Christus mein Haupt ist. Und zwar exklusiv, da ist sonst niemand. Christus ist das Haupt. Christus muss Fokus sein. Christus muss Zentrum meines Lebens sein. Und nicht nur so gesagt, sondern gelebt. Und dann dürfen wir uns wie Abraham darauf einlassen, dass Gott sagt, geh. Weil er weiß den Weg und er weiß auch den besten Weg für uns. Und wir wissen aus seinem Wort, Matthäus-Evangelium, es ist nicht die Autobahn neu asphaltiert, fünfspurig, keine anderen Autos außer uns drauf, sondern es ist ein Weg, der nicht immer einfach ist. Aber wo Gott gesagt hat, dass wenn wir auf ihn vertrauen, werden wir alle Schwierigkeiten überwinden können mit ihm. Und deswegen sind wir frohen Mutes auch an dem Wochenende auseinandergegangen und waren eigentlich dankbar, dass Gott uns eben nicht da so eine Landkarte hingelegt hat und wo dann schon in grün die Strecke eingezeichnet war, sondern einfach gesagt hat, geht, macht euch auf den Weg. Vertraut mir, dass ich euch zeige, wo es hingeht. Schritt für Schritt, einen Schritt nach dem anderen. Ich brauche nicht zu wissen, wo der 50. Schritt ist. Sein wird, sondern das Einzige, was entscheidend ist, ist der nächste Schritt, weil Gott will mich Schritt für Schritt führen und sein Wort sagt es auch, ich bin eine Leuchte zu deinen Füßen. Er sagt nicht, ich bin da vorne der Laserstrahl, der schon 5 Kilometer nach vorne zeigt. Insofern, wenn wir heute sagen müssten, und bitte korrigiert mich oder ergänzt mich, Brüder und Schwestern, was will Gott Neues machen, was ist das? Dann hätte ich die eine Antwort für mich, dass ich einfach sage, das Neue ist, dass wir uns endlich auf ihn einlassen. Das eigentlich hätte das Alte sein sollen, was aber nicht war. Oder nur in Einschränkungen. Er sagt aber, ich möchte, dass ihr euch ganz auf mich einlasst. Und vielleicht noch ein letztes Wort der Ermutigung, was auch, ich glaube, die Radner hatte an dem Wochenende. Auch eine bekannte, also für einige eine bekannte Bibelstelle, und zwar ist es bekannt geworden durch das Gebet des Jabes. Und da möchte ich euch nochmal kurz hineinführen, das ist der 1. Chroniker 4, die Verse 9 bis 10, also 9 und 10. Das sind eigentlich nur zwei Zeilen in diesem ganzen Chroniker. Die kommt sonst irgendwann mal vor, der Jabez. Und trotzdem hat er einen interessanten Aspekt drin, der allerdings öfter vorkommt. Da heißt es, also im 1. Chroniker 4, Verse 9 und 10, und Jabez war geehrter als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, indem sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren, das ist die Bedeutung des Namens. Und Jabez rief zu dem Gott Israel und sprach, wenn du mich reichlich segnest und meine Grenze erweiterst und deine Hand mit mir ist und du das Übel fernhältst, dass kein Schmerz mich trifft, und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Was ich hier rausgreifen möchte, ist erstmal, dass Jabez um viel bittet. Nicht um ein bisschen. Oder, ja, lass es so sein, wie es jetzt ist gerade gut. Sondern bittet über für etwas weit darüber hinausgehendes. Unter anderem sagte, dass du meine Grenze erweiterst. Gott fordert uns immer wieder auf, zu erkennen, dass er größer ist als unsere Vorstellung. Dass wir also nicht hingehen und sagen, Herr, es reicht, wenn du uns statt 400 Quadratmeter 800 Quadratmeter schenkst oder was immer das ist, um das wir um Erweiterung bitten. Und Gott sagt, versuch doch mal rauszufinden, wie weit meine Reichweite geht. Und deswegen dürfen wir die Zeltstangen, wie er so schön sagt, weit ausstrecken. Warum? Weil es nicht um unsere Fähigkeiten geht, weil es nicht darum geht, was wir uns vorstellen können, sondern weil es darum geht, was Gott sich vorstellen kann. Und Gottes Pläne und Vorstellungsvermögen geht weit über unseres hinaus. Wir dürfen es also danach ausstrecken, dass Gott Großes wirken kann, wenn wir in dem Raum geben, dass er den Boden bereiten kann. Was interessant ist, wenn er durch die Apostelgeschichte durchgeht und wirklich mal ein Augenmerk darauf werft, wie die Gemeinde gewachsen ist, dann gibt es da keine einzige Stelle, wo es heißt, und der Petrus oder der Barnabas oder der Paulus oder der Timotheus oder der Titus oder wie sie alle da heißen, bekehrten so und so viele Menschen und fügten sie der Gemeinde hinzu. Die einzige Formulierung, die wir mehrfach in diesem Text finden, lautet etwa wie folgt. Und Gott fügte die hinzu, die den Herrn angenommen hatten. Das sind zwei interessante Dinge. Nämlich das erste, es war Gott, der die Gemeinde erweitert hat. Und er hat sie erweitert mit denen, die Jesus Christus angenommen hatten. Das heißt, der Prozess der Annahme des Herrn lag davor. Das heißt, die Versammlung war eine Versammlung der Gläubigen exklusiv. Ich spreche jetzt hier nicht gegen Evangelisierung und so weiter, bitte nicht falsch verstehen, aber ich möchte nur deutlich machen, die Gemeinde Christi ist eine reine Gemeinde, ist eine reine und fleckenlose Braut. Das heißt, es kann nur Gläubige dort drin sein. Das heißt, wir müssen auch herausfinden, wie wir den anderen Teil erreichen können. Und auch da werden sich unsere Gedanken und Methoden und Vorstellungen am Wort Gottes messen lassen müssen. Und auch da finden wir im Wort Gottes Antworten für. Aber es ist, glaube ich, ein anderer Prozess, als wir bis jetzt typischerweise angesetzt haben. Auch das sind Dinge, die Gott uns zeigen wird. Ja? Weil wir sind nicht ein Exklusivclub, der sagt, wir lassen jetzt keinen mehr rein. Aber da, wo die Menschen zusammenkommen, um Gott groß zu machen, können es nur die sein, die gläubig geworden sind. Denn so hat Gott gearbeitet und so arbeitet er heute auch noch. Bin ich von überzeugt. Und Gott hat über alle Jahrhunderte und Jahrtausende immer gleich gearbeitet. In diesem Sinne, dass er eben seinen Körper gebaut hat. Was wichtig für uns geworden ist als Älteste, ist, wir wollen für euch Dienende sein, wir wollen für euch hoffentlich Vorbilder sein, denen ihr folgen dürft, weil wir uns nach dem Herrn ausstrecken. Und ihr dürft auch da, wo wir uns nicht nach dem Herrn ausstrecken und Dinge von euch fordern, die nicht vom Herrn sind, uns korrigieren. Jeder von uns dazu aufgefordert. wachsam zu sein und einander zu korrigieren, um uns wieder auf den Pfad zu bringen. Ne?
Ich habe keins, aber ich hoffe, ihr und ich habt die Einladung verstanden. Wir haben einen guten Gott, einen liebenden Gott. Und er lädt uns ein, lebendige Steine zu sein. Und das Ziel können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn wir uns auf den Weg machen, und das ist die Einladung. Er will, dass wir uns freuen. Er will nicht, dass wir sprachlos sind, sondern er will uns ja durch seinen Geist den Weg zeigen, wo sein Ziel ist für uns. Mhm. Und ich denke, er ist so groß und er hat gute Pläne für uns. Und das ist die Einladung, auf diesen Plänen zu gehen, auf diesen Wegen zu gehen, die er geplant hat.